SWR1 Radioreport Recht
mit Philipp Reignon.
We will cut them for sure, including Bashar al-Assad himself.
Wir werden sie kriegen, ganz bestimmt. Auch Bashar al-Assad. Er wird Gerechtigkeit erfahren, da bin ich mir sicher. Sie werden kein sicheres Versteck finden.
They will not find safe place to them.
Das war Anwar al-Buni. Er ist Rechtsanwalt und kümmert sich schon seit Jahren um den syrischen Rechtsstaat, die Strafverfolgung von Bashar al-Assad und dessen Opfern. Der hat nämlich Zehntausende seiner Landsleute wegsperren, foltern und grausam töten lassen. Heute wollen wir mal klären, wie sieht es eigentlich mit der Strafverfolgung dieser Verbrechen aus? Wie wahrscheinlich ist es, dass Assad und seine Helfer strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden? Die schlimmen Taten, die in Syrien verübt worden sind, waren ein Grund für viele Menschen, nach Europa zu fliehen. Hier in Deutschland haben Gerichte schon Urteile zu dem gesprochen, was zwischen Damaskus, Idlib und Aleppo geschehen ist. Mittlerweile ist die Assad-Regierung Geschichte. Anfang Dezember hat die islamistische HTS-Miliz sie gestürzt. Der Ex-Präsident und seine Familie sind nach Russland geflohen. Die Freude in Syrien war groß. Mit meiner Kollegin Nina Amin aus dem ARD-Studio Kairo habe ich darüber gesprochen, wie es den Menschen in Syrien heute geht, fast 5 Monate nach dem Machtwechsel. Nina, du warst gerade in Damaskus. Wie sieht denn da der Alltag aus?
Ich fange mal mit dem Positiven an. Es gibt mehr Strom. Als ich das letzte Mal da war, waren es höchstens 2 Stunden, haben mir die Menschen erzählt. Jetzt habe ich gehört, es gibt es teilweise bis zu 10 Stunden Strom. In der Altstadt von Damaskus werden lauter neue Läden aufgemacht. Es ist vielerorts noch Aufbruchstimmung, aber ich habe auch sehr viel Armut gesehen. Sehr viele Kinder auf der Straße, die betteln. Die Brotpreise haben sich verzehnfacht. Also die Subventionen des Assad-Regimes sind ja von heute auf morgen weggefallen. Die neue Übergangsregierung ist meiner Beobachtung nach noch sehr am Sortieren. Ich habe mich mit der neuen Sozialministerin getroffen, die ja zuständig ist beispielsweise für die Vertriebenen, die jetzt wiederkommen, in ihre alte Heimat zurückkehren. Und die werden aufgefangen von internationalen Hilfsorganisationen, von Kirchen, von Moscheevereinen. Vom Staat bekommen sie nichts, wie sie mir erzählt haben. Die neue Sozialministerin hat mir erzählt, sie guckt gerade, wie man gemeinsam mit den NGOs zusammenarbeiten kann, damit sich die Lage der Menschen schnell verbessert.
Am Anfang war mit den neuen Machthabern ja große Hoffnung verbunden. Wird diese Hoffnung bislang erfüllt?
Ich war dieses Mal nur in Damaskus, also der Hauptstadt, und das ist natürlich eine Blase, die nicht repräsentativ ist für das Land, so wie in den meisten Ländern. Die Lage auf dem Land ist viel prekärer und instabiler. Ich habe auch mit Aleviten gesprochen, die immer noch in Angst leben nach dem Massaker an den Zivilisten unter ihnen im März, die nach wie vor der islamistisch geprägten Regierung nicht trauen und sich nicht sicher sind, ob diese neue Übergangsregierung die Minderheiten im Land wirklich schützen will und kann. Ich habe aber nach wie vor auch viel Optimismus gespürt. Die Menschen sagen, es kann eigentlich nur besser werden.
Ich habe die Bilder aus dem Dezember noch im Kopf, als die Menschen in den gerade befreiten Foltergefängnissen nach Angehörigen gesucht haben. Wie schauen die Syrerinnen und Syrer denn jetzt auf dieses Thema?
Also wenn man durch Damaskus läuft, sieht man immer noch Bilder von verschwundenen Angehörigen, die ihre Söhne, Ehemann, Cousins suchen, die in den Foltergefängnissen des Assad-Regimes verschwunden sind. Aber viele von denen sind verblasst. Die Menschen werden ungeduldiger, wollen, dass jetzt was passiert, dass die Verantwortung, die ja immer noch irgendwo im Land vermutlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden. Der Übergangspräsident El-Sharaa, der hat den Syrern und Syrerinnen ja versprochen, die Vergangenheit aufzuarbeiten, die Menschen zu bestrafen, die das getan haben, aber das wird dauern. Und momentan, so ist mein Eindruck, ist die neue Übergangsregierung erstmal ausreichend damit beschäftigt, den Staat wieder einigermaßen auf die Beine zu stellen.
Das war meine SWR-Kollegin Nina Amin aus dem ARD-Studio Kairo zur aktuellen Lage in Syrien. Die Situation dort beobachtet auch Anwar al-Buni. Der syrische Menschenrechtsanwalt hat vor etwa 15 Jahren einige Jahre in einem syrischen Gefängnis gesessen, als politischer Gefangener. Seit 10 Jahren lebt er in Berlin und leitet die Organisation Syrian Center for Legal Studies and Researches. Die Nichtregierungsorganisation setzt sich für einen syrischen Rechtsstaat ein, für die Menschen in Syrien. So al-Buni sei die Strafverfolgung der Foltertaten ein ganz zentrales Thema.
No, nobody, everybody in Syria, no.
Nein, nein, jeder in Syrien. Nein, es wird kein Frieden ohne Gerechtigkeit geben. Jeder in Syrien und ich glaube auf der ganzen Welt hat im Fernsehen gesehen, wie viele schreckliche Verbrechen in Syrien begangen wurden. Die Menschen, die diese Taten begangen haben, die sie befohlen haben oder die sie begrüßt und gefeiert haben, können nicht mehr Teil unserer Gesellschaft sein. Niemals wieder. Nicht mit Resozialisierung und auf keinem anderen Weg.
Also kein Frieden ohne Strafverfolgung. Diese Aufgabe scheint riesig. Es gibt schätzungsweise rund 16.000 Täter und 200.000 Todesopfer. Symbolisch dafür steht das Gefängnis Sayed Naya bei Damaskus. Ich habe Anwar Elbouni gefragt, was dort eigentlich passiert ist.
Jeden Tag sind 30 bis 50 Inhaftierte gestorben. Jeden Tag seit 2011, 2012. Man kann nicht genau sagen, wie viele Menschen umgebracht wurden. Wir gehen von etwa 200.000 Opfern in den Gefängnissen und im Sayed Naya Gefängnis aus.
We suppose about 200.000 killed in this detention and prison.
Und wer waren die Gefangenen? Das waren ja keine Verbrecher, sie waren
just peaceful. Some of them arrested them from the street.
Genau, einige von ihnen wurden einfach von der Straße weggeholt, weil sie aus einem bestimmten Gebiet kamen oder wegen ihres Familiennamens, weil der Name mit der Opposition in Verbindung gebracht wurde. Sie wurden dann als Geiseln genommen. Manchmal Kinder als Geiseln für ihre Eltern, für ihre Mütter oder Frauen für ihre Ehemänner. Manche haben gar nichts gemacht. Sie waren friedliche Menschen. Das Regime hat allen Straferlass gewährt, die bereit waren zu kämpfen. Sie haben eine Amnestie bekommen, aber nicht diejenigen, die sich geweigert haben. Die haben keinen Straferlass bekommen.
Gefängnis und Folter als Druckmittel, um Kämpfer für die syrische Armee zu gewinnen, sagt Elbouni. Wer könnte solche Taten nun verfolgen? Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, der häufig in solchen Fällen tätig wird, ist nicht zuständig, denn Syrien hat den Strafgerichtshof nie anerkannt. Zwar können die neuen Machthaber dies noch tun, die Ermittler könnten dann aber nicht nur die Taten des Assad-Regimes ins Visier nehmen, sondern auch mögliche Verbrechen der HTS-Milizen, also der neuen Machthaber. Es ist daher eher unwahrscheinlich, dass die neue syrische Regierung den Strafgerichtshof in Den Haag noch anerkennt. Aber gut möglich, dass in anderen westlichen Staaten die jeweilige Justiz Strafverfahren einleitet. Nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip kann auch die deutsche Justiz Verbrechen gegen die Menschlichkeit anklagen und vor Gericht verhandeln, selbst wenn diese im Ausland begangen wurden. Und das ist mehr als nur Theorie. Das Oberlandesgericht Koblenz hat 2021 das weltweit erste Urteil zu syrischer Staatsfolter gesprochen. Ein Geheimdienstmitarbeiter wurde wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe hat er mittlerweile abgesessen und ist wieder frei. In einem zweiten Verfahren wurde ein weiterer Ex-Geheimdienstmitarbeiter, ein Offizier, dann zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Urteil gegen Anwar R. hat damals weltweit für Aufsehen gesorgt. Mein Kollege Frank Bräutigam war im Gerichtssaal mit dabei.
Ich erinnere mich sehr gut an den Prozessauftakt. Ich saß da als Beobachter und dann wurde diese Anklage verlesen. Und da wurden diese grausamen Details verlesen, was da in diesem Gefängnis passiert ist und was die Opfer, die auch im Gerichtssaal präsent waren, was die alles erlitten haben. Ich habe mir einfach gedacht, wenn mich das schon als Beobachter, der das jetzt hört, so bewegt, wie muss das erst für die betroffenen Personen dann sein? Und wir haben einige davon auch interviewen können. Einer hat mir einfach berichtet, wie das war. In einer Zelle von 22 Quadratmetern saßen, sagte er, 87 Personen. Und sie mussten sich dann abwechseln mit dem Schlafen, weil die haben nicht alle da reingepasst. Und das waren eher die harmloseren, in Anführungszeichen, Schilderungen. Und den Mann habe ich dann bis zum Urteil auch häufiger getroffen. Und das war nochmal ein ganz besonderer Tag, weil dann wirklich weltweit erstmals ein Gericht festgestellt hat, das war systematische Staatsfolter.
Und aktuell wird eine weitere Anklage am Oberlandesgericht in Frankfurt verhandelt. Dabei geht es um den Militärarzt Ala M. Er soll in Militärkrankenhäusern Menschen unter anderem gefoltert haben. Für die Ermittlungen gegen syrische Folterknechte ist in Deutschland die Bundesanwaltschaft mit Sitz in Karlsruhe zuständig. Sie kooperiert eng mit anderen westlichen Staaten und den Vereinten Nationen. Dabei hat sich die Behörde bislang auf Syrer konzentriert, die nach Deutschland geflohen sind und dann hier identifiziert, festgenommen und angeklagt wurden. Sie hören den Radioreport Recht. Heute zum Thema Strafverfolgung syrischer Staatsfolter. Wenn Sie Anmerkungen oder Kritik zu dieser Folge haben oder neue Themenvorschläge, dann schreiben Sie uns doch gerne, am besten per E-Mail. Sie erreichen uns unter redaktion.recht@swr.de. Über die Frage, wo der Großteil der Strafverfahren stattfinden sollte, habe ich mit dem Menschenrechtsanwalt Anwar Elbouni gesprochen. Wie gesagt, der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag ist bislang nicht zuständig. Elbouni sieht die Hauptaufgabe aber ohnehin woanders. Und diese Prozesse sollten dann wo stattfinden? In Syrien?
In Syrien.
Nicht in Den Haag?
Nein.
Warum nicht?
You know, in Den Haag.
Wissen Sie, in Den Haag können 3, 4, 5, 10 Personen angeklagt werden. Wir zählen 16.000 Kriminelle, die in die begangenen Straftaten verwickelt waren. 16.000
criminals who top they committed crimes with motion with mentions that. So what ICC will do with that?
Was kann der Internationale Strafgerichtshof damit machen? Der Gerichtshof ist so weit weg von den Tatorten. Und die Opfer können nicht nach Den Haag, um ihre Aussagen zu machen. Die Verfahren müssen in Syrien stattfinden. Das ist auch sehr wichtig, damit die Syrer das mitbekommen. Wissen Sie, wir haben das in Den Haag oft beobachtet. Es hat keinen echten Einfluss. Vielleicht kann man damit einzelne Verbrecher kriegen und ins Gefängnis stecken. Aber die Auswirkungen wären überschaubar. Wenn die Verfahren in Syrien stattfänden, würde das direkt Einfluss auf die Gesellschaft nehmen.
Rechtsanwalt Al-Bouni wünscht sich eine unabhängige Justiz in Syrien, die die Gräueltaten aufarbeitet. Gerichte besetzt mit Syrern, unterstützt von erfahrenen internationalen Richterinnen und Richtern. Bislang scheint es so, als wollten die neuen Machthaber tatsächlich eine unabhängige Justiz, eine Übergangsjustiz aufbauen. Doch der Weg ist noch lang. Für rechtsstaatliche Prozesse, ganz egal, ob die in Syrien, Den Haag oder sonst wo stattfinden, sind ganz zentral Beweise nötig. Seit Jahren sammeln Ermittler der Vereinten Nationen und anderer Staaten unzählige Dokumente. Nach dem Sturz von Assad sind viele weitere dazugekommen. Die Kollegen des Menschenrechtsanwalts Anwar Al-Bouni haben angefangen, sie in Damaskus zu digitalisieren, im Auftrag der neuen Machthaber. Meine Kollegin Nina Amin hat einen von ihnen in Damaskus getroffen.
Amjad Hamoud scannt Dokumente ein. In seinem Büro in Damaskus steht modernste Technik. Akten, die zu zerknittert und halb zerrissen sind, werden abfotografiert. Es sind wichtige Beweise der Gräueltaten in syrischen Gefängnissen, die unter Assad begangen wurden.
So können wir nachvollziehen, wie und wo die Opfer von Zwangsverschleppungen verschwunden sind. Danach überprüfen wir, wer für die Unterzeichnung der Hinrichtungen verantwortlich war. Auch medizinische Besuche in Krankenhäusern werden untersucht. In den Dokumenten stehen oft die Namen der behandelnden Ärzte, wodurch wir ihre Rollen ebenso wie die der Offiziere rekonstruieren können.
Der 35-Jährige ist nach dem Sturz von Assad in seine Heimatstadt Damaskus zurückgekehrt. Eigentlich lebt er in Berlin, arbeitet dort für eine Nichtregierungsorganisation, die seit mehr als einem Jahrzehnt von Berlin aus für Gerechtigkeit kämpft. Jetzt ist Amjad Al-Bounis Mann in Damaskus. Er hat Jura studiert, sichtet mit einem Team täglich Akten. Die detaillierten Berichte über Folter und Misshandlungen gehen nicht spurlos an ihm vorbei.
Ich bin einer von denen, die an denselben Orten festgehalten wurden. Die Gerichtsverfahren, die stattfanden, sind dieselben, die ich erlebt habe. Aber ich bin lebend herausgekommen, während viele andere es nicht geschafft haben. Das ist mein Antrieb, der mich weitermachen lässt, auch wenn es belastend ist. Das ist keine Arbeit, die ich mache und dann beiseite lege. Es ist ein fester Bestandteil meines Lebens geworden.
Jetzt will er helfen, die Schicksale der zigtausenden politischen Gefangenen aufzuarbeiten.
Unser Ziel ist es, die Wahrheit ans Licht zu bringen, die Ereignisse in Syrien aufzudecken und herauszufinden, was mit den verschwundenen Menschen geschehen ist.
Die neuen Machthaber in Syrien haben angekündigt, dass sie schwere Verbrechen des Assad-Regimes verfolgen wollen. Amjad hofft, dass das auch gilt, wenn es darum geht, Bashar al-Assad aus dem russischen Exil zu holen. Es gebe viele politische Interessen zwischen Syrien und Russland, meint Amjad, viel Verhandlungsmasse. Russland hat noch Militärbasen im Land, möchte die auch behalten.
Syrien möchte, dass Russland bleibt und Russland möchte ebenfalls bleiben. Ich denke, dass es bald möglich sein wird, Bashar al-Assad an Syrien oder ein Gericht auszuliefern. Dieser Tag rückt näher und hoffentlich werden wir Bashar al-Assad eines Tages in einem Käfig der Anklage sehen.
Aus Damaskus ein Bericht von Nina Amin. Insgesamt warten allein im syrischen Justizministerium rund 150.000 Ordner auf Amjad Hamoud und seine Mitstreiter. Viele davon müssen noch bearbeitet werden. Bislang haben sie gerade mal 1.200 Ordner geschafft. Momentan pausieren sie außerdem, warten auf die Erlaubnis der neuen Machthaber, dass sie weitermachen können. Die solle aber bald kommen, heißt es. Es gibt also noch sehr viel zu tun. Und das syrische Volk braucht wohl noch viel Geduld, bis die Foltermorde aufgeklärt und juristisch aufgearbeitet sind. Für diese Woche war das der Radio Report Recht. Mein Name ist Philipp Rayon. Danke fürs Zuhören und bis dahin.